Den nun folgenden Vortrag Bewältigung der Vergänglichkeit hielt Professor Viktor Frankl im Herbst 1984 in der Reihe Fragen unseres Daseins im ORF-Funkhaus in Dornbirn. Dieser eineinhalbstündige Vortrag wurde noch nie zur Gänze, sondern stets nur in Auszügen gesendet. In dieser und der nächsten Fokussendung haben Sie die Möglichkeit, die Ausführungen Frankls ungekürzt in voller Länge zu hören. Ich wünsche Ihnen dabei wertvolle Anregungen zur Sinnfindung.
Herr Dr. Köp, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für den freundlichen Empfang und möchte nochmals gleich eingangs feststellen, dass das Thema bzw. der Titel nicht lautet Vergangenheitsbewältigung, sondern eben Vergänglichkeitsbewältigung. Es soll also nicht die Rede sein von der Bewältigung der Vergangenheit oder gar der eigenen Vergangenheit, sondern wie der Mensch imstande ist, die Vergänglichkeit des Daseins, menschlichen Daseins, die Vergänglichkeit des Lebens zu bewältigen. Das heißt, mit diesem Faktum zu Rande zu kommen. Das heißt, fertig zu werden damit, dass das Leben wesentlich, menschliches Leben wesentlich vergänglich ist. Oder mehr pointiert, wie der Mensch dorthin gelangt, wo er trotz der Vergänglichkeit des Lebens Ja sagen kann zu ihm. Wie er trotz seiner eigenen Sterblichkeit sein Leben zu bejahen vermag. Nun, angesichts des Todes soll das Leben bewältigt werden, aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass das Leben selbst ein ständiges Sterben ist, ein ständiges Absterben von etwas, das oder jemand, der oder die einem lieb geworden ist. Das Leben des Menschen, könnte man sagen, ist ein ständiges Abschiednehmen. Und das nicht nur im Sinne der beiden großen Zielsetzungen, die Freud seiner eigenen Theorie und Therapie, nämlich der Psychoanalyse, vorgegeben hat, nämlich Arbeitsfähigkeit und Genussfähigkeit, sondern es ist auch so, dass wir uns mit der Leidensfähigkeit des Menschen auseinandersetzen müssen. Der Tod ist nur ein Endpunkt des ständigen Abschiednehmens, dieses ständigen Prozesses von so etwas wie Absterben. Und die Frage lautet im Grunde, ob nun eben diese Vergänglichkeit, eben diese Sterblichkeit rückwirkend, also noch weit vor dem Schlusspunkt und seiner Erreichung, nicht das Leben einfach lebensunwert macht, es entwertet oder es entsinnt, ihm den ganzen Sinn nimmt und raubt. Das ist die erste Frage, die wir uns selbst stellen müssen. Und ich möchte von der These ausgehen, dass der Tod nicht nur dem Leben den Sinn nicht zu nehmen vermag, sondern dass er ihm auch einen Sinn gibt. Stellen Sie sich doch, meine Damen und Herren, nur vor, was geschähe, wie das Leben aussähe, wenn es keinen Tod gäbe. Stellen Sie sich vor, was das hieße, wenn Sie alles und jedes aufschieben könnten, und zwar ins Unendliche aufschieben könnten. Nichts müssten sie heute oder morgen tun und besorgen. Alles könnte genauso in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in einem Jahrzehnt, in 100 oder 1000 Jahren geschehen. Nur angesichts des Todes, nur unter dem Druck der Endlichkeit, der zeitlichen Endlichkeit menschlichen Daseins, hat es überhaupt einen Sinn, zu handeln und nicht nur zu handeln, sondern auch zu erleben, nicht nur zu erleben, auch zu lieben und auch irgendetwas, was uns auferlegt ist, tapfer durchzustehen und durchzuleiden. Vielleicht verstehen Sie jetzt, wie die Logotherapie, diese Richtung der Psychotherapie, die Herr Dr. Köp schon eingangs erwähnt hat, dazu kommt, einen kategorischen Imperativ, also eine Maxime, eine Verhaltensvorschrift aus philosophischem Geist heraus, so in der Tradition von Immanuel Kant, aufzustellen. Und dieser Imperativ, diese Mahnung lautet: Lebe so, als ob du bereits zum zweiten Mal lebtest und als ob du das erste Mal alles genauso falsch gemacht hättest, wie du im Begriff bist, es jetzt falsch zu machen. Verstehen Sie, was das heißt? Verstehen Sie, welcher Appell an das Verantwortungsbewusstsein des menschlichen Daseins so wesentlich zugrunde liegt? Was für ein Appell, was für ein mächtiger, kraftvoller Appell das bedeutet, dass man nämlich aus der gegebenen Situation sehr bedacht das möglichst Beste an Sinn herausschlägt, die Sinnmöglichkeit der gegebenen Situation zu verwirklichen versucht, aus dem Geiste der Verantwortung heraus. Und das heißt mitunter das Steuer noch im letzten Moment herumreißen, im Hinblick darauf, dass die Gefahr besteht, dass man etwas so schlecht macht, wie man es einmal bedauern könnte, aber wie man es nie wieder gut machen kann. Sehen Sie, das geht bis in banale Situationen hinein. Verzeihen Sie, wenn ich persönlich werde, aber ich möchte Ihnen das illustrieren, wie das in der Praxis, im Alltag ausschaut. Vor vielen Jahren schickt mir ein Freund seinen Sohn, spricht dich einmal mit Onkel Viktor aus. Der Sohn war in Gefahr, hineinzuschlittern in die Drogenszene, in Gefahr, in einen kriminellen Gang abzuwandern. Es war wirklich eine gefährliche Situation. Ja, was soll ich mit dem Burschen tun? Was soll ich ihm denn sagen? Und ganz improvisierend habe ich mir einfach Folgendes gesagt. Du weißt, weshalb du daher kommst. Was soll ich dir sagen? Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist: Denk an Folgendes. In 5, in 10, in 20 Jahren gibt es 2 Möglichkeiten für dich. Entweder du wirst dir selber sagen, wie gut, erinnerst du dich, wie du damals beim Onkel Viktor warst und dass du ein bisschen dein Leben überdacht, wie gut, dass du da im letzten Moment dich zurückgerissen hast vor dem oder jenem. Oder aber du wirst in 10, in 20 Jahren sagen, was für ein Idiot war ich, wie ich damals beim Onkel Viktor war. Der hat mir die verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt, den Kreuzweg, die Weggabelung vor Augen geführt und ich Trottel bin weiter meinen Trott gegangen. Diese 2 Möglichkeiten stehen vor dir. Mehr will ich nicht, als dass du das bedenkst. Es ist schwer zu sagen, was Ursache ist, was Folge ist, ob das katalytisch zumindest in einem chemischen Prozess rein auslösend auf ihn gewirkt hat oder nicht, ob es ihm bei einem Ohr hinein und beim anderen hinausgegangen ist. Das ist alles schwer zu sagen. Sehen Sie, meine Damen und Herren, es gibt einen theologischen Begriff, der mich immer schon fasziniert hat. Das ist der Begriff des Mysterium Iniquitatis. Das heißt, das Geheimnis der Sünde, der Schuld. Sie können eine kriminelle Handlung niemals bis zuletzt in die letzten Verzweigungen von Ursachennetzen auflösen. Denn das hieße doch dem Betreffenden den letzten Rest von menschlicher Würde rauben. Verstehen Sie das? Das heißt ja, Sie machen aus ihm eine Maschine, einen Apparat, einen Mechanismus, der nun einmal unter dem Einfluss dieser soziologischen oder psychologischen oder biologischen Faktoren und Fakten so und nicht anders konnte, nicht anders handeln bzw. sich verhalten konnte. Damit leugnen Sie doch die Freiheit eines Menschen, sich zu entscheiden. Damit nehmen Sie ihm doch von seinen Schultern die Verantwortung, sich möglichst sinnvoll, möglichst seinem Selbst im besten Wortsinn entsprechend zu verhalten. Das rauben Sie ihm. Sie glauben, Sie tun ihm einen humanitären Dienst. Sie dehumanisieren und depersonalisieren ja einen solchen Menschen, einen solchen Kriminellen. Aber es geht auch ganz anders. Auf das möchte ich nicht eingehen. Ich will nur sagen, ein letzter Rest von unerklärbarer, freier Entscheidung steht da, liegt da, ist vorhanden, auch bei der ärgsten kriminellen Untat. Und wenn Sie das nicht sehen oder sehen wollen, einer bestimmten Ideologie zuliebe, die Ihnen den Determinismus vorschreibt, dann werden Sie nie an den Persönlichkeitskern eines Kriminellen herankommen, auch wenn Sie noch so viel ins Maul stopfen, Schlagworte wie Sozialisierungsprozesse und so weiter und so weiter. Es geht darum, dass Sie den Menschen, dass Sie im Menschen das Menschliche sehen lernen und nicht vergessen, es zu sehen, bis zuletzt, bis zu seinem letzten Atemzug und auch noch in einem geisteskranken Individuum und auch noch in einem längst schon kriminell abgeglittenen Individuum. Das Menschliche, das bleibt.
In der Fokussendung von Radio Vorarlberg spricht Professor Viktor Frankl über die Bewältigung der Vergänglichkeit, über die Chance, trotz Alter und Sterben einen Sinn im Leben zu finden. Heute erwecken manche Autoren die Illusion, wir müssten gar nicht alt werden, wir könnten ewig jung bleiben und müssten vielleicht nicht einmal sterben. Doch auch wenn die Lebenserwartung um ein paar Jahre hinaufgeschraubt wird, wir kommen nicht umhin, uns mit der Vergänglichkeit des Lebens, mit dem Nachlassen der Kräfte, mit Krankheit und Gebrechlichkeit, mit Verlusten und Abschieden auseinanderzusetzen, meint Professor Viktor Frankl.
Die Möglichkeiten, einen Sinn zu erfüllen, von denen habe ich vorhin gesprochen, die müssen wahrgenommen werden. Die müssen verwirklicht werden, die müssen erfüllt werden. Und das ist die Aufgabe des Menschen in jeder einzelnen Lebenssituation. Aber wenn die einmal erfüllt worden sind, wenn wir eine solche Möglichkeit einmal in eine Wirklichkeit umgesetzt haben, einmal, sage ich, dann haben wir es ein für allemal getan. Das bleibt, das kann dann niemand mehr ungeschehen machen. Das kann niemand mehr aufheben. Das haben wir hineingerettet ins Vergangensein. Dort ist es aufbewahrt. Dort ist es gerade bewahrt vor der Vergänglichkeit. Denn nur die Möglichkeiten, Sinn zu erfüllen, sind vergänglich. Aber wenn wir eine solche Möglichkeit verwirklicht haben, haben wir sie unvergänglich gemacht. Haben wir sie nicht nur verwirklicht, sondern wir haben sie verewigt. In der Vergangenheit ist ja nichts, wie man so oft glaubt, unwiederbringlich verloren, sagen die Leute immer. Sondern im Gegenteil, es ist unverlierbar geborgen. Es ist aufbewahrt dort und vor dem Zugriff der Vergänglichkeit. Und das ist ja das Thema von uns, ist es bewahrt. Vergangensein ist auch noch eine Form des Seins. Ich würde sogar behaupten, die sicherste Form des Seins. Ich gebe zu, die Menschen sind für gewöhnlich, ich pflege das so auszudrücken in Form eines Gleichnisses, für gewöhnlich sind sie nur die Stoppelfelder der Vergänglichkeit. Und sie übersehen die vollen Scheunen des Vergangenseins, in das sie hineingerettet haben schon längst, die Ernte ihres Lebens. Das haben sie eingebracht dort. Die Erlebnisse, die Taten, die Werke, die sie vollbracht haben. Nichts und niemand kann ihnen je das nehmen und rauben, ungeschehen machen oder rückgängig machen. Oder wie das einmal im Text in einer der Mahler, Gustav Mahler Symphonien heißt, nichts ist umsonst, was du erstritten, was du geliebt, was du erlitten. Das heißt, das Leben hat und behält seinen Sinn trotz seiner Vergänglichkeit. Jetzt müssen Sie aber die Frage, ob dem auch wirklich so sei, noch hinterfragen. Sie müssen sich fragen, gut, das Leben kann einen Sinn trotz seiner Vergänglichkeit behalten. Aber wozu soll es einen Sinn überhaupt haben? Brauchen wir im Leben überhaupt einen Sinn? Mit einem Wort, Sie fragen nach dem Sinn des Sinnes. Sie fragen so wie jemand, der einem Witz, einem bisschen blöden alten Witz zufolge, bei dem Fußballmatch sitzt, sehr cholerischer Natur ist, sehr aufbrausend und jähzornig. Und auf einmal ist irgendwas los und der springt auf und schreit, zu was haben wir einen Schiedsrichter? Zu was heißt, wozu? Wozu haben wir einen Schiedsrichter? Warum interveniert der nicht? Hinter ihm sitzt, sagen wir, ein Mittelschulprofessor, klopft ihm auf die Schulter und sagt, wozu? Man sagt nicht zu was, sondern sagt, wozu? Ein paar Minuten später springt dieser Choleriker auf, da ist unten eine kleine Rauferei, schreit er, zu was haben wir Polizei? Der tippt ihm wieder auf die Schulter. Wozu? Ein paar Minuten später wird einer verletzt, weggetragen vom Spielfeld, schreit er, zu was haben wir Sanitäter? Wozu? Dreht er sich um und sagt, zu was sagen Sie mir immer wozu? Das war das Wozu des Wozu. Die Frage nach dem Sinn des Sinns. Ein Metasinn, das ist hier zur Diskussion. Nun kann ich Ihnen das leicht beantworten. Eine, sagen wir, phänomenologische Rückbesinnung auf einen fundamental anthropologischen Urtatbestand. Ich werde das gleich verdeutschen. Zeigt uns Folgendes. Im Grunde, im Wesen, im Grunde ist der Mensch ein Wesen, das unentwegt nach Sinn strebt, das Sinn sucht. Der Mensch ist, eleganter formuliert, ein sinnorientiertes Wesen. Und wenn er auf dieser seiner Suche nach Sinn fündig wird, dann wird er glücklich. Nebenbei bemerkt, nur dann. Denn wenn er nach Glück strebt und in dem Maße, in dem er das tut, kann er gar nicht glücklich werden, weil er keinen Grund dazu hätte. Aber komischerweise, paradoxerweise, ironischerweise wird der Mensch, der einen Sinn gefunden hat, nicht nur glücklich, sondern ebenso sehr auch umgekehrt, eminent leidensfähig. Im psychologischen Fachjargon, er wird frustrationstolerant. Er kann Entbehrungen auf sich nehmen, um eines Sinnes willen. Er kann Opfer bringen, um eines Menschen willen, um Gottes willen. Er kann Verzicht leisten, um einer Sache willen. Also er wird nicht nur glücklich, wenn er einen Sinn vor Augen hat, sondern in eben demselben Maße auch umgekehrt leidensfähig. Der größte Hirnchirurg aller Zeiten, Cushing, hat einmal zu seinem ehemaligen Assistenten, hohem Alter, über 80, gesagt, The only way to endure life is always to have a task to complete. Die einzige Möglichkeit, das Leben zu ertragen, auszuhalten, ist immer eine Aufgabe zu erfüllen haben. Wenn also der Mensch fündig geworden ist auf der Suche nach einem Sinn seines Lebens, unter Umständen seines Sterbens, dann wird er glücklich und umgekehrt leidensfähig. Aber nicht nur leidensfähig, nicht nur fähig zu leiden, sondern umgekehrt. Wenn er keinen Sinn zu sehen vermag, wenn er nicht die Vision irgendeiner persönlich ihn ansprechenden, freiwillig gewählten Lebensaufgabe vor Augen hat, dann ist er nicht nur leidensunfähig, dann ist er nicht nur unfähig zu leiden, sondern er ist unfähig zu leben. Er ist nicht nur, Anführungszeichen, unglücklich, sondern auch lebensunfähig, Anführungszeichen schließt. Das sagt Ihnen kein Psychiker, das sagt Ihnen ein Physiker. Das ist ein wörtliches Zitat von Albert Einstein. Der Mensch, der keinen Sinn für sein Leben gefunden hat, ist nicht nur unglücklich, sondern lebensunfähig. Und damit, mit dieser Tatsache, mit dieser Wahrheit, bekommen wir Nervenärzte es täglich und stündlich, sprechstündlich zu tun, möchte ich sagen. Denken Sie an aktuelle Probleme. Ich will das nur streifen, der Vollständigkeit halber, um abzurunden den Horizont, von dem aus wir hier sprechen. Denken Sie an die Arbeitslosigkeit. Denken Sie daran, dass ich vor einem halben Jahrhundert, etwas mehr sogar, die sogenannte Arbeitslosigkeitsneurose beschrieben und auch so benannt habe. In einer Zeitschrift, in einer sozialärztlichen Rundschau hieß das. Und da konnte ich was Interessantes nachweisen. Und glauben Sie mir, in aller Welt erscheinen Bücher über das Phänomen der Arbeitslosigkeit vom psychologischen Standpunkt. Das gilt ein halbes Jahrhundert später genauso wie damals. Es hat sich nämlich damals herausgestellt, bereits damals herausgestellt, dass der Arbeitslose, der in eine Depression verfällt, die bis zu Suizidgefahr reicht, dass der Arbeitslose gar nicht so sehr darunter leidet, unter der Arbeitslosigkeit an sich, sondern unter einem im Wesentlichen. Nur das hat die Depression verursacht, die eigentliche Depression. Eine doppelte Identifizierung. Er identifiziert, er setzt gleich. Arbeitslos sein heißt nutzlos sein. Und nutzlos sein heißt sinnlos leben. Und daraufhin ist er deprimiert. Und daraufhin und erst dann und nur dann, wenn er dieser doppelten Gleichsetzung zum Opfer fällt, ist er selbstmordgefährdet. Es ist mir damals mit Ach und Krach gelungen, diese jungen Leute oft irgendwie hineinzuschwindeln in Jugendorganisationen, in öffentliche Büchereien, in Volkshochschulen, als Ordner hat man das damals genannt. Also freiwillig, ganz freiwillig, ohne einen Groschen dafür zu bekommen, haben sie diese Funktionen, die sie für sinnvoll gehalten haben, übernommen. Der Magen hat ihnen nach wie vor geknurrt, aber Depression war weggeflogen. Ich hätte das, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, beobachten hätte können, auch nicht geglaubt. Nun stellen Sie sich vor, wir leben ja in einer sogenannten Freizeitgesellschaft. Die Leute wissen schon nicht mehr, was sie anfangen sollen mit der freien Zeit. In dieser freien Zeit bricht diese innere Leere, dieses weltweit um sich greifende Sinnlosigkeitsgefühl ja erst auf in Form der Sonntagsneurose und so weiter und so weiter, der Weekenddepressionen. Jetzt stellen Sie sich vor, man will das Arbeitslosenproblem einfach kurieren mit Arbeitszeitverkürzung. Wo wir schon ohnehin so viel zu tun haben mit der Pensionierungskrise, die ja auch eine existenzielle, eine Sinnkrise darstellt, wenn die Leute womöglich von einem Tag auf den anderen nicht wissen, was sie mit dem plötzlichen Anfall von Freizeit anfangen sollen. Sehen Sie, mit der Frühpensionierung und so weiter, das sind alles Probleme, die man nicht nur sozialpolitisch lösen kann, dadurch, dass man das abfängt mit dem sozialen Netz, sondern Dieses Netz ist zu weitmaschig, als dass die psychischen Probleme, die das Ganze begleiten, nicht durchfallen würden. Das heißt, dass wir auch diese Problematik berücksichtigen müssen, wie immer, in welche Richtung immer wir die sozialpolitischen Probleme an sich zu lösen versuchen.
Aus Anlass des dritten Todestages von Professor Viktor Frankl am 2. September hören Sie in der Fokussendung von Radio Vorarlberg den Vortrag Bewältigung der Vergänglichkeit aus dem Jahr 1984. Professor Frankl erkannte schon damals, was heute erst nach und nach offenkundig wird. Die höhere Lebenserwartung, das heißt die Tatsache, dass immer mehr Menschen älter werden, bringt nicht nur ganz neue Aufgaben und Herausforderungen für die Medizin, sondern auch für die Psychiatrie und die Psychotherapie. Denn es geht ja nicht darum, dem Leben Jahre zu geben, sondern den Jahren Leben zu geben und damit auch Sinn.
Mit der Pensionierungskrise befinden wir uns bereits im Vorfeld der Gerontopsychiatrie, der psychiatrischen Probleme, der psychiatrischen Prophylaxe bei alten Menschen. Sehen Sie, die Probleme, habe ich Ihnen vorhin gesagt, sind im Laufe eines halben Jahrhunderts im Wesentlichen dieselben geblieben, aber die Terminologie hat sich geändert. Zum Beispiel, man spricht heute nicht mehr, wie man damals getan hat, von Siechenheimen. Also man spricht von Altersheimen und so weiter und so weiter. Aber zur Zeit, wo es noch Siechenheime unter dieser Wortmeldung gegeben hat, erinnere ich mich, dass ich jemanden einmal, eine alte Dame in einem solchen Heim gefragt habe, sagen Sie, wie geht's Ihnen, sagen Sie, was machen Sie eigentlich so den ganzen Tag? Daraufhin hat sie gesagt, mein Gott, Herr Doktor, bei Nacht, da schlafe ich und bei Tag, da sieh ich. Das war der ganze Lebensinhalt geworden. Verstehen Sie mich? Also Sie sehen, gerontopsychiatrisch sind das sehr essentielle Probleme. Schon deshalb, weil ja die Lebenserwartung, Sie wissen, die Pensionierungskrisen können sogar tödlich ausgehen, im weitesten Sinne, natürlich spielen andere Momente noch eine Rolle, aber jedenfalls die Lebenserwartung hängt nicht zuletzt davon ab, ob jemand im Angesicht von Werten, im Angesicht von Wertmöglichkeiten, von Sinnmöglichkeiten, ob jemand im Angesicht von Aufgaben steht, nach wie vor auch in der Pensionierungszeit steht, oder nicht. Davon hängt nicht zuletzt auch die Lebenserwartung oder die Krankheitserwartung ab. Und das hat seine Parallelen, das ist alles tief in den Tiefen des Biologischen präformiert. Man weiß zum Beispiel, dass Tiere, die in Zirkussen auftreten, also konfrontiert sind mit Aufgaben, ich möchte nicht sagen Lebensaufgaben, aber immerhin mit Aufgaben, sie müssen, weiß ich, auf den Hinterpfoten stehen und Pratzerl geben oder tanzen oder sich Brillen aufsetzen zu lassen und so weiter und so weiter. Tiere, die irgendwelche Aufgaben zu erfüllen haben, weil sie dressiert in Zirkussen auftreten, haben eine wesentlich größere Lebenserwartung als solche, die im Zoo nur leben oder sagen wir bei Nacht schlafen im Zoo und bei Tag siechen, so wie diese alte Dame. Und das Gegenteil, könnte man wieder sagen ex juvantibus, das Gegenteil stimmt auch. Ich werde nie vergessen, was ihr mal gelesen habt, dass Goethe den zweiten Teil seiner Tragödie Faust, an der er 7 Jahre gearbeitet hat, im Jänner 1832 das Manuskript abgeschlossen hat, das Manuskript verschnürt hat und versiegelt hat. Nach 7 Jahren Arbeit daran. 2 Monate später war er tot. Man kann ruhig sagen, Er ist nicht gestorben daran, dass er einfach, ich weiß nicht was, aber man kann sehr wohl sagen, dass er schon 7 Jahre lang, zumindest eine Zeit lang davon, ich möchte sagen, über seine biologischen Verhältnisse gelebt hat. Aber die Vision dieser Aufgabe des zu vollendenden Lebenswerks, die hat ihn nicht losgelassen, die hat ihn aufrechterhalten und dem hat er gedankt, dieser Kreativität hat er gedankt, dass er trotzdem 7 Jahre noch zu leben vermochte. Das gilt nicht nur fürs Aktivsein, sondern auch fürs Rezeptivbleiben. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen alten Herrn, also einen richtig alten, noch älter, über 10 Jahre älter als ich selbst bin, gesehen habe in meinem langen Leben, der mich so beeindruckt hätte, wie der seinerzeitige Professor Berze, der langjährige Direktor der großen psychiatrischen Anstalt bei Wien, des sogenannten Steinhof. Professor Berze war weit über 90, als ich ihn das letzte Mal sah. Und ich werde nicht vergessen, wie viele Bücher, Fachbücher aufgetürmt lagen auf seinem Schreibtisch. Sowas habe ich bei einem jungen Kollegen, bei einem weit jüngeren Kollegen niemals erlebt. Er hat ununterbrochen weitergearbeitet und studiert mit über 90 in seinem Fach und hier in der Nähe der Schweizer Grenze, möchte ich das der Pikanterie halber erwähnen dürfen. Er und ich waren, ich glaube, fest daran, zumindest in Wien, wenn nicht in Österreich, die einzigen, die das wunderbare Werk von Ludwig Binswanger, der diese Kreuzlingenanstalt besessen und geleitet hat, dem berühmten Schweizer Psychiater Ludwig Binswanger, Erkenntnis und Formen menschlichen Daseins, das ist in Zürich hat man das nur das Telefonbüchle genannt, also über 800 Seiten war das stark. Dieses Buch haben wir zwei garantiert, wer noch zweifelhaft, von A bis Z Wort für Wort gelesen. Dieser Mann über 90. Und damals war ich erst ein 40er, ne? Also das hat er mir ein halbes Jahrhundert voraus damals wirklich gleich gemacht. Und sehen Sie, ich habe gesagt, nehmen Sie mir das übel, dass ich manchmal so persönliche, anekdotische Bemerkungen einfliege, aber ich kann ja nicht ununterbrochen von der phänomenologischen Analyse des präreflexiven ontologischen Selbstverständnisses sprechen. Ich möchte es gern, ja? Aber ich schreibe halt lieber darüber und reden natürlich über andere Sachen. Schauen Sie, es handelt sich nicht, Sie dürfen mich nicht missverstehen, ich bin nicht so oversimplifizierend, wie ich klinge oder wie ich scheine. Ich leugne ja nicht, dass selbst ein Professor Berze Defekte aufzuweisen hatte, zerebral, gehirnmäßig, gehirnleistungsmäßig. Darum geht's doch gar nicht. Aber kompensieren konnte er sie. Und mit den Restbeständen hat er weit mehr anfangen können als der durchschnittliche junge Psychiater und Neurologe damals im damaligen Wien. Und mir geht nicht aus der Erinnerung in dem Zusammenhang, was mir mal passiert ist vor einer ganzen erklecklichen Reihe von Jahren. Ich klettere auf einer Wand im Raxgebirge und geführt hat mich damals der Grubernaz, das ist ein Bergführer, ein sehr bekannter, der schon Himalaya war und so weiter. Und wie der dort am Sicherungsplatz sitzt und das Seil einzieht, schaut er mich so mitleidsvoll an und sagt, sind Sie mir nicht besser, Herr Professor, aber wenn ich ehrlich sagen soll, Sie haben überhaupt keine Kraft mehr. Aber wissen Sie, wie Sie das wettmachen, wie Sie das kompensieren? Durch raffinierte Klettertechnik, ich muss schon sagen, von Ihnen kann man klettern lernen. Das hat er wörtlich gesagt. Stellen Sie sich vor, ich bin explodiert vor Stolz, nicht wahr? Ein Himalaya-Expeditionsleiter sagt mir, von mir kennt man Klettern, aber er hat was wirklich ehrlich gemeint. Nämlich, es gibt kompensatorische Mechanismen, Coping-Mechanismen nennt man das. Die können nicht nur kompensieren, sondern überkompensieren die Defekte. Auch ohne Kraft können Sie, das wissen Sie als Vorarlberger besser als ich, können Sie klettern, können da irgendwie zaubern und schwindeln. Nachher wissen Sie gar nicht, wie Sie hinaufkommen. Aber es geht und Sie wissen gar nicht wie. Man kann den Defekt der bloßen, groben Kraft kompensieren und unter Umständen überkompensieren. Und wie ich dann einmal ein paar Jahre später den Louis-Trenker-Kamin am zweiten Zellerturm gemacht habe, mit einem ladinischen Führer, habe ich ihn nachher gefragt, jetzt sagen Sie mir ehrlich, soll ich aufhören, gell? Sagt er, nur nicht aufhören, nur nicht aufhören. Und warum sage ich Ihnen das? Weil ich jetzt überleiten möchte zu dem Problem des Aufhörens. Was man machen soll, soll man aufhören? Es gibt Leute, die nämlich daran leiden, dass sie noch gar nicht angefangen haben, noch gar nicht ihr eigenes Leben gelebt haben. Modisch hat das eine Zeit lang, ein paar Jahre hindurch geheißen, die Midlife-Crisis. Und das schaut so aus. Da kommt ein hoher amerikanischer Diplomat, vor vielen Jahren, zu mir in die Ordination und sagt, er möchte seine Psychoanalyse bei mir fortführen. Er war 5 Jahre auf der Couch gelegen, eines Psychoanalytikers in Manhattan, und er hat ihm gesagt, die ist noch lange nicht beendet, er muss die fortsetzen, die Psychoanalyse, wenn er nach Wien kommt. Und so kommt er denn zu mir. Ich frage ihn, warum er eigentlich psychoanalysiert werden sollte, warum er überhaupt angefangen hat mit der Psychoanalyse. Und er sagt mir, ja, der hat ihm gesagt, die ganzen 5 Jahre hindurch, er, der Diplomat, war nicht zufrieden mit der amerikanischen Außenpolitik. Und der Psychoanalytiker hat versucht, ihm das auszureden und gesagt, schauen Sie, das ist gar nicht die Außenpolitik. Was Sie hassen, ist gar nicht das Government, ist gar nicht der Präsident, ist gar nicht der Außenminister, das ist Ihr Vater. Sie liegen im Streit mit Ihrem Vater im Mago, glauben Sie mir, nicht wahr? Sie müssen sich aussöhnen mit Ihrem Vater und dann werden Sie auf einmal, also ich betreibe, karikiere, werden Sie mal einen Gefallen finden an der amerikanischen Außenpolitik. So ist das 5 Jahre hindurch gegangen. Die haben die Realität nicht mehr gesehen, geschweige denn die politischen, realen Fakten, die harten Fakten. Das haben sie nicht mehr gesehen. Die haben nur die Imagines gesehen, die Vater-Imagines, die Mutter-Imagines. Sie haben nur die Symbole gesehen, aber sie haben vor diesen Symbolen haben sie den Wald der Wirklichkeit vor den Bäumen der Symbole gar nicht mehr wahrgenommen. Die haben sich eingesponnen in einen Kokon, in eine Monadologie, in eine persönliche und gar nicht hinaus sich selbst transzendieren in die Realität, auch die politische Realität. Nein, sie haben 5 Jahre hindurch über die Imagines und den Symbolwert von dem und jenem gesprochen, Träume analysiert, Kindheitserinnerungen analysiert und so weiter. Ich habe den Mann gefragt, gut, also die Politik gefällt Ihnen längst nicht mehr und was würden Sie gerne tun? Sagt er, möchte hinüberwechseln in einen bestimmten Industriezweig, der interessiert ihn. Und er glaubt auch, dass er dafür begabt wäre, dass er einen Mann dort stellen könnte. Nach der zweiten Besprechung, ich sage absichtlich nicht Sitzung, geschweige denn Couchliegung, nach der zweiten Besprechung hat er das getan. Grünes Licht von mir bekommen und das getan. Und ein halbes Jahr später bekomme ich aus dem allerfernsten Land einen Brief von ihm, nicht wahr, der glücklichste Mensch. Sein Wille zum Sinn war frustriert worden. Das war die ganze Geschichte. Und man hat immer wieder gesucht, es muss dahinter irgendwas stecken, das mit den Kindheitskonflikten zwischen Ich, Es und Über-Ich zu tun hatte und so weiter und so weiter. Der Mann war nicht sinnerfüllt. Und er hat genau gespürt, jetzt ist die Grenze, jetzt ist die Wasserscheide da. Er muss sich jetzt entscheiden, so oder so, wenn er sich erfüllen will. Seine Midlife-Crisis, seine Krise der Lebensmitte war in Wirklichkeit, und die meisten sind es, eine Sinnkrise.
Die Krise des Älterwerdens kann schon sehr früh beginnen, in der Lebensmitte. Die sogenannte Midlife-Krise war für Professor Frankl in erster Linie eine Sinnkrise. Das, was man bisher getan hat, und sei es noch so erfolgreich, bietet keine Sinnerfüllung mehr.
Da gab es einen amerikanischen Stahlindustriellen. Der hat sogar mitgearbeitet an der Entwicklung der ersten Atombombe. Das hat ihn nicht sehr befriedigt. Daraufhin ist er evangelischer Pastor geworden. Es war auch nicht ganz zufrieden. Daraufhin ist er nach Wien auf 2 Jahre, zweimal je ein Jahr und hat bei mir studiert. Dann ist er zurück und ist Logotherapeut geworden und hat als solcher sich spezialisiert auf eine ganz bestimmte neue Branche sozusagen, professionelle Branche. Er berät jene Leute, Industrielle, Manager und so weiter, Executives von großen Korporationen, die aus irgendwelchen Gründen, Strukturveränderungen und so weiter, ausscheiden aus den Korporationen und anderswo eingegliedert werden müssen, um eine Lebenssinnerfüllung auf beruflichem Gebiet zu finden. Verstehen Sie mich? Auf das ist er nun spezialisiert. Und es ist so, dass Rolf von Eckartsberg von der Harvard-Universität seinerzeit dissertiert hat über 100 ehemalige Harvard-Studenten, die graduiert haben, also ihr Doktorat dort gemacht haben, die dann 20 Jahre später berühmte und wohlbestallte Rechtsanwälte und Chirurgen und Psychiater und Psychoanalytiker geworden waren. Sie haben auch ein Privatleben geführt, ein Eheleben geführt, das total in Ordnung war. Die meisten von ihnen. Karriere gemacht vor allem. Und ein ganz, ganz erheblicher Prozentsatz von ihnen hat einfach darunter gelitten und ist darüber nicht hinweggekommen, dass ihr Leben ihnen sinnlos erschienen war. Nun ist das aus folgendem Grunde wichtig. Diese Menschen verzweifeln oft. Und ich behaupte nun, das ist eine These von mir, die ich Ihnen natürlich nicht sofort beweisen kann, aber ich behaupte, dass jeder Verzweiflung eigentlich und letztlich zugrunde liegt eine Vergötzung. Die Vergötzung eines bestimmten Wertes. Wann verzweifelt zum Beispiel, typischerweise möchte ich sogar sagen, eine Frau? Es gibt Frauen, die verzweifeln, wenn sie keinen Mann finden, wenn sie keine Kinder kriegen, mit oder ohne, also auf jeden Fall mit Mann, aber verheiratet oder unverheiratet, das eine kommt ja immer mehr in Mode und angeblich geht es schon wieder aus der Mode heraus. Jedenfalls eine Frau, die diesen Wert, verheiratet zu sein, Kinder zu haben, verabsolutiert und vergötzt, die stipuliert, das Leben einer Frau kann nur sinnvoll sein, wenn sie ein Kind hat, wenn sie verheiratet ist oder nicht. Wenn man das verabsolutiert, diese Werte, die gewiss welche sind, dann ist man programmiert für Verzweiflung. Es kommt also darauf an, dass man rückgängig macht diesen Vergötzungsprozess, dass man sich offen hält für die Sinnmöglichkeiten, die ja in jeder Stunde, in jeder Minute andere sein können und auf jeden Fall, umgeschaut sozusagen, von Mensch zu Mensch andere sind. Hie geht nun, hier und jetzt offeriert mir das Leben einen Sinn. So oder so, indem ich aktiv bin, es gestalte oder indem ich passiv, rezeptiv bin und Schönheit, Wahrheit durch Forschung, durch Wissenschaft oder die Wesentlichkeit eines Menschen, nicht nur in seiner Menschlichkeit, sondern in seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit in mich aufnehme und auf mich einwirken lasse. Und das heißt, wenn ich liebe, das sind Sinnmöglichkeiten, aber nicht ausschließliche. Sie können sich jeden Moment ändern. Jeden Moment kann das Offert, das Angebot, das Sinnangebot meines Lebens ein anderes sein. Ich muss offen sein, ich muss aufgeschlossen bleiben. Ich muss die Augen offen halten. Ich muss einen weiten Horizont haben, um zu bemerken, was sich tut. Um zu bemerken, wann und wo bietet mir das Leben eine versteckte Sinnmöglichkeit an. Das ist notwendig, statt des Vergötzens, statt sich des Kaprizierens. Ich muss ein großer Wissenschaftler werden oder mein Leben ist sinnlos. Ich muss das werden oder mein Leben ist sinnlos. Ich muss um jeden Preis gesunde Kinder haben. Und wenn ich dann, Gott behüte, ein retardiertes Kind bekomme, dann ist mein Leben sinnlos, weil das Leben dieses Kindes sinnlos ist und so weiter. Das gibt's nicht. Man muss flexibel bleiben, man muss elastisch bleiben, man muss dankbar bleiben für das, was das Leben einem bietet, so oder so. Wie mein verstorbener Freund Paul Prolak es einmal so, nett, so schön genannt hat, du kannst dem Leben keine Bedingungen stellen. Nun, meine Damen und Herren, wir sprechen da von Leben und seinem Sinn. Ich spreche als Arzt, ich spreche als Nervenarzt, als Neurolog. Ich kann natürlich nicht sagen, was der Sinn des Lebens ist. Den gibt es ja ohnehin nicht in der Weise, wie ich einen Schachmeister fragen könnte. Sagen Sie jetzt Meister Karpow oder wer immer, was ist der beste Schachzug der Welt? Lacht er mir ins Gesicht. Das gibt's doch nicht. Das hängt doch ab von einer ganz spezifischen, ganz konkreten Situation und der Person des Spielers des jeweiligen, sogar des Gegners von ihm, wie sie involviert sind in ein bestimmtes Spiel. Also, das gibt's nicht. Es gibt natürlich einen letzten Sinn des Lebens, aber es gilt ein Gesetz, das ich so formulieren möchte. Je umfassender der Lebenssinn ist, von dem wir sprechen wollen, umso weniger fasslich ist er. Umso mehr entzieht er sich zumindest einer intellektuellen, einem rationalen Zugriff unseres beschränkten, endlichen Verstandes. Aber wie ist nun das Verhältnis dieses Endsinns, dieses letzten Sinns, dieses Übersinns, wie ich das nenne, es hat aber mit übersinnlich gar nichts zu tun, sondern meint nur über unser endliches Fassungsvermögen hinausgehen. Wie ist das Verhältnis dieses Übersinns zum konkreten Sinn, der mich persönlich anspricht, den ich aus einer gegebenen Situation heraus zu mit Hilfe jenes Sinnorgans, dass ich das, wie ich das Gewissen definiere, herauszuspüren versuche. Dieses Verhältnis ist ganz einfach. Denken Sie an einen Film, einen Kinofilm. Dieser Kinofilm besteht aus Hunderttausenden oder Millionen von Einzelbildern. Stimmt. Und jedes dieser Einzelbilder, beziehungsweise jede dieser einzelnen Szenen, hat einen bestimmten Sinn. Den können Sie erfassen. Den letzten Sinn aber, den bekommen Sie nicht, der kommt nicht zu Ihrer Erkenntnis, bevor der Film aus ist. Das heißt, der Endsinn, der Sinn des Ganzen, der Sinn des Großen, der kann einem bestenfalls erst aufleuchten oder aufgehen, wenn wir auf dem Sterbebett liegen. Und trotzdem, er könnte niemals in Erfüllung gegangen sein. Wir könnten ihn niemals verwirklicht haben, wenn wir nicht unser ganzes Leben hindurch den Sinn jeder einzelnen Lebensszene, jeder einzelnen Lebenssituation zu erfüllen getrachtet hätten, nach bestem Wissen oder Unwissen, nach bestem Wissen und Gewissen.